Bevor es mit dieser Podcast-Folge gleich losgeht, eine wichtige Sache vorab. Also bleib bitte kurz dran. Wieso hörst du diesen Podcast? Weil du dich mit Rhetorik beschäftigen willst, ja. Aber willst du dich selbst darin auch verbessern? Selber an dir und deiner wichtigsten Fähigkeit für Erfolg arbeiten? Das Anhören meines Podcasts wird dich dabei unterstützen und auch gleich wartet wieder eine spannende Folge auf dich. Aber ehrlich, wirklich voranbringen wird dich meine Empfehlung an dich jetzt. Das kostenfreie Live-Rhetorik-Training mit mir, Michael Ehlers, Rhetoriktrainer. Darin erfährst du, wie du Redeangst besiegen kannst, was du tun kannst, um andere Menschen zu überzeugen, welche Tricks die Profis nutzen, um in allen Situationen Sicherheit auszustrahlen, mit welcher innovativen Methode du über dieses Training hinaus am Ball bleiben und deine Rhetorik in der Praxis trainieren kannst. Sei also dabei. Pausiere gerne die Folge und gehe auf www.rhetorikheld.de. Diese Website findest du auch in den Shownotes. Wir sehen uns dann. Ich freue mich riesig drauf und jetzt viel Spaß bei der Folge.
Ehlers Rhetorik-Podcast. Wer etwas zu sagen hat, sollte reden können. Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie.
So, herzlich willkommen zum neuen Ehlers Rhetorik-Podcast. Hallo Michael, schön dich zu sehen oder auch
Hallo,
zu
Sarah,
hören.
Grüß dich.
Ja, du heute aus uns, dem strahlenden Mallorca. Genau, so zu einer neuen Folge. Und zwar, ich habe mir heute Folgendes überlegt, beziehungsweise mir ist aufgefallen, ein Trendthema in den sozialen Netzwerken ist aktuell, was richtig boomt und viral geht, das Thema mit Dialekten. Also sämtliche Videos mit einem schwäbischen Dialekt oder einem bayerischen Dialekt, wie auch immer, die gehen gerade sämtlich durch die Decke. Und da würde ich gerne heute mit dir drüber schnacken, so was du davon hältst, warum gehen sie viral und woran liegt das?
Ja, oh, das ist ein schönes Thema, super. Ja, der Dialekt ist etwas, das natürlich in der tiefen Kultur unserer Gesellschaft hängt, denn da kommen wir her. Sprache ist ja etwas, was sich auf völlig normalem Wege entwickelt. Und irgendwie gab es mal die Zeichensprache früher bei den Vormenschen. Und als das Lagerfeuer kam, das ist zumindest die Theorie, haben die Menschen angefangen, sich nicht mehr nur über Laute und Körpersprache zu kommunizieren, sondern dann haben sie die Sprache entwickelt. Und die hat natürlich, das ist ein natürlicher Entwicklungsprozess, der in unterschiedlichen Homo sapiens in unterschiedlichen Ländern sich auch entwickelt hat. Und dadurch gibt es natürlich auch unterschiedliche Sprachstämme. Und dann hat wieder jeder eigene Sprachstamm quasi seine eigene Mundart gehabt, die sich entwickelt hat. Und daraus ergibt sich auch die heutige natürliche Entwicklung. Wir haben also die grundsätzliche Sprache, unser Lutherdeutsch. Der hat es ja mal das Hochdeutsch quasi festgelegt. Und in den Regionen wird immer noch die Mundart gesprochen. Und auch hier müssen wir wieder unterscheiden. Mhm. Es gibt auf der einen Seite die Dialekte tatsächlich. Wäre zum Beispiel Schwäbisch, Sächsisch, Bayerisch, dann das Niederrheinische, das Kölsche. Und es gibt auch innerhalb unserer Sprache eine Fremdsprache noch, und das ist meine, nämlich Plattdeutsch. Der Grund hier ist, es gab irgendwann eine natürliche Lautverschiebung. Die haben alle mitgemacht, nur die Plattdeutschen nicht. Die haben gesagt, Lotschied, wie die Lotte überschieben da. Wie bleibt der Sprach, wie wir sie hätten. Also lass die mal alle schieben, wir bleiben bei der Sprache, wie wir sie haben. Und deswegen ist Plattdeutsch sogar eine anerkannte Fremdsprache. Und weil das so eine natürliche Entwicklung hat, ist der Sprachsound natürlich auch sehr natürlich. Mhm. Das erleben wir auch, wenn wir in ein anderes Land fahren. Wir hören Italienisch, wir hören Spanisch, das Französische. Und das sind Sprachen, die einfach in ihrer Natürlichkeit auch geblieben sind, und deswegen diesen unglaublich schönen Klang haben. Und das Hochdeutsche, das ist dann Bratwurst, Kindergarten. Darüber macht sich ja auch die ganze Welt lustig, dass wir so eine harte Sprache haben. Aber da sind wir auch nicht die Einzigen. Ne? Nur wichtig ist zu verstehen, es gibt eine natürliche Sprachentwicklung. Und es wäre schön, wenn wir uns diese Dialekte erhalten. Das machen wir sehr wenig. Mhm. Und ich glaube, vielleicht ist das die Besinnung der Leute, dass die sagen, dass die einfach diese Natürlichkeit wollen. Gerade in einem Zeitalter der Digitalisierung, wo alles in Prozessen liegt, wo wir zugeschüttet werden mit perfekten Amtsdeutsch, Schriftdeutsch, dass es eine Sehnsucht gibt, danach den Dialekt zu hören. Und deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass diese lustigen Videos, die ich auch auf Insta und TikTok schon entdeckt habe, derzeit so durch die Decke knallen.
Genau, jetzt hast du ja gesagt, dass es ja was Natürliches ist und wir ja in den sozialen Medien eher nach dem Perfektionismus gerade das mitbekommen. Was mich jetzt zu einer Frage führt von dem, warum war es denn früher so verpönt, Dialekte zu benutzen? Weil da war es ja eher umgangssprachlich so gebräuchlich, dass man auf Hochdeutsch eben rausgegangen ist und jetzt eben wieder der Dialekt einfach viel mehr ein Alleinstellungsmerkmal dient. Denkst du, daran könnte es auch das liegen, dass es hier zum Trend beifügt?
Ja, das ist tatsächlich ein Riesenphänomen, wo es sich wirklich lohnt hinzuschauen. Das wird jetzt insbesondere die Region, die Menschen aus den Regionen betreffen, die noch sehr stark im Dialekt hängen. Allen voran die Schweiz, die ja ihr Schweizerdeutsch haben, das ja auch ein Dialekt ist, eine Fremdsprache. Ja. Und dann gibt es natürlich Regionen in Bayern oder auch im Ostdeutschen, wo noch sehr stark Dialekt gesprochen wird, das Thüringische zum Beispiel. Der Punkt ist der, als dieses Hochdeutsch über das Schriftdeutsch Einzug gehalten hat in unsere Gesellschaft, war natürlich sehr schnell klar, wo und wer gebildet ist. Also wo ist die Bildung zu Hause und wer ist gebildet? Denn dieses schriftdeutsche Schreiben und das schriftdeutsche Sprechen, das ist über die Schulen und Bildungsinstitutionen, Universitäten in unser Leben gekommen. Die haben sich als erstes bemüht, auch tatsächlich Hochdeutsch zu sprechen. Und ich habe zum Beispiel in der Schweiz, da bin ich ja seit 16 Jahren Dozent an einer sehr angesehenen Managementschule und ich war auch ein paar Jahre Präsident eines Schweizer Verbandes, der europaweit agiert, aber seinen Sitz in der Schweiz hat. Da hat es mir ein alter Kollege, ein erfahrener Kollege einmal so erzählt, die Schweizer haben immer einen Minderwertigkeitskomplex gegenüber den Deutschen. Und meine erste Reaktion war, warum denn? Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich meine, ihr habt die Kohle. Ne? Ja. Ihr steht da wieder eins, ihr seid eine unabhängige Nation, ihr macht richtig viel Geld, ihr habt ein sensationelles Land aufgebaut in der Mehrsprachigkeit. Damit musst du erst einmal klarkommen, französische Schweiz beispielsweise. Ihr habt ein atemberaubendes Bildungssystem, wahrscheinlich das beste in ganz Europa. Die Hochschule St. Gallen auf jeden Fall eine der angesehensten Universitäten auf der ganzen Welt. Warum bitte habt ihr gegenüber den Deutschen mit ihrer damals Massenarbeitslosigkeit ihren riesigen Problem dann einen Minderwertigkeitskomplex? Und dann sagt er, weil ihr so perfekt Hochdeutsch sprecht. Und bei uns klingt das immer so ungebildet bäuerlich. Und da ist quasi die Antwort drin, warum die Leute nach dem perfekten Hochdeutsch streben, weil es einfach Bildung suggeriert. Und wir wissen ja, rhetorisches Gesetz, ne, Erfolg ist zu mindestens 51% Äußerlichkeiten und nur zu maximal 49% Fachwissen. So ticken wir Menschen eben. Wir entscheiden über Äußerlichkeiten. Und dazu gehört eben nicht nur die Kleidung und der gepflegte Auftritt, sondern dazu gehört insbesondere auch der sprachliche Ausdruck. Und wer hier also perfektes Hochdeutsch spricht, dem unterstellt man, und das muss überhaupt nicht stimmen, aber dem unterstellt man einen hohen Bildungsgrad. Dabei haben wir beide, Sarah, auch schon Leute getroffen, wo wir echt sagen, also so auf der intellektuellen Ebene eher sehr einfach, aber grammatikalisch top. Das gibt's natürlich auch. Ne? Von daher lohnt es sich da auch durchaus mal hinter die Kulissen zu gucken.
Ja. Und meinst du, dass sich das jetzt auch mit der Zeit wandeln wird, dass Dialektik oder Dialekt das in Zukunft kippen wird, mit Bildung gleichgestellt? Also weißt du, was ich meine? Okay. Dass dieses Verpöntsein von dem Dialekt sein nicht mehr Rolle ist,
das glaube ich nicht.
Bildungsstand?
Das glaube ich nicht. Die Sache mit den Äußerlichkeiten spielt immer noch eine große Rolle. Natürlich ändert sich das. Wenn ich mir vorstelle, wie ich damals in der Schweiz aufgetreten bin, vor 16 Jahren bei meinen ersten Seminaren an den Managementschulen, da war es einfach noch üblich, dass ich als männlicher Dozent in einem Anzug, am besten in einem Dreiteiler komme, Lederschuhe, passender Ledergürtel dazu, Manschettenknöpfe und möglichst teure Uhr. Ja, also das hat man sich damals gegönnt. Wenn ich heute in ein Seminar komme, sitzt da immer noch Vorstandsebene C-Level, also CEO, CFO, COO etc. Aber die sitzen da heute auch völlig entspannt in einem Seminar mit einem Jeans und einem Poloshirt oder einem hochwertigen T-Shirt. Das heißt, das Business Casual ist ja auch heute in Ordnung. Aber auch hier siehst du wieder, ne, die Leute achten schon darauf, was sie dort kleiden. Und das kleine Markenemblem darf, wenn es auch in der Farbe des T-Shirts oder des Polos oder des Hemdes ist, einfach auch erkennbar sein, dass die außen sehen, ich trage hier ein vernünftiges, ordentliches Hemd. Der Stoff muss gut sein. Also wir lassen uns von diesen Äußerlichkeiten einfach wirklich enorm lenken. Und die Sprache gehört einfach dazu. Und ich beobachte wirklich, dass immer noch die, die aus Dialektbereichen kommen, manchmal sich minderwertig fühlen in dem Augenblick, wo zwei, drei Leute im perfekten Hochdeutsch und perfekter Grammatik miteinander sprechen, fühlen sie sich so ein bisschen unterbuttert. Und das, diesen Raum müssen sie sich dann erst erkaufen. Das machen sie über Persönlichkeit, glücklicherweise sehr viel über Humor. Ist auch die beste Methode, um dort da reinzukommen. Ich kann nur sagen, es macht überhaupt nichts, wenn man etwas Mundart hat in seiner eigenen Sprache. Ich habe es ja auch und lasse das Norddeutsche auch gerne mal so ein bisschen raus. Können wir auch gleich nochmal zukommen, warum das eben auch und an welcher Stelle, in welchem Kontext das positiv sein kann. Aber im Grunde genommen ist das, was wirklich zählt, was dauerhaft beim anderen ankommt, die Persönlichkeit. Und in der Persönlichkeit steckt der Intellekt, das ist Interesse an abstrakten Ideen und Konzepten. Und der Intellektuelle, der erarbeitet sich viele Fachthemen und kann darüber gleich punkten. Und der, der jetzt im Intellekt niedrig ist, das sind meistens Menschen, wenn sie über eine hohe Intelligenz, also Lösungsgeschwindigkeit verfügen, das sind meistens Menschen, die hervorragende Spezialisten werden. Also in einem kleinen Bereich wirklich gut, während der mit Intellekt meistens ein guter Experte wird. Der Unterschied ist, der Experte kennt sich in einem ganzen Bereich sehr gut aus, der Spezialist aber in einem kleinen Teilbereich in der Tiefe. Und das brauchen wir beides. Beispiel, wenn du dich am Herzen operieren lässt, wo würdest du lieber hingehen, zu einem Experten oder zu einem Spezialisten? Die Antwort ist klar, du gehst zum Spezialisten. Der soll nicht sechs Tage die Woche an dem Darm rumschrauben und dann alle zwei Wochen mal ein Herz machen, sondern der soll möglichst von morgens bis abends nichts anderes als Herz machen. Auge, genau dasselbe. Aber der Leiter einer Klinik oder auch der Chefarzt, der muss jetzt nicht in einem Bereich Spezialist sein, sondern der muss sich halt im Gesamten auskennen, weil der am Ende des Tages die letzte Entscheidung trifft bei komplizierten Fragen. Da brauchen wir dann einen Experten. So, und das wirkt, deine Expertise wirkt, dein Spezialistentum, das wirkt auf andere Menschen natürlich dauerhaft weit, weit tiefer als die perfekte Grammatik beispielsweise.
Ja. Lass uns doch gerne nochmal an das Thema Humor anknüpfen. Und eben genau deswegen, diese Videos gehen wahrscheinlich auch gerade so viral und wir werden die euch auch mal in die Shownotes reinpacken, welche lustigen Videos uns aufgefallen sind oder irgendwo einen Link reinpacken. Die auch extreme Komponenten eben verbinden. Einmal eben das äußerlich, wo man meint, vielleicht eine andere Herkunft, dass es wahrscheinlich tendenziell eine Asiatin ist, sie aber jetzt auf total schwäbisch daher plaudert. Und diese Videos, die haben 100.000, 200.000 Aufrufe, aber sie macht da drin auch wichtige Botschaften. Also das ist nicht einfach nur was Trockenes oder Inhaltsloses, sondern verpackt wirklich ja in einer schweren Thematik. Ihr wird ja da auch vorgeworfen, sie hat jetzt den schwäbischen Dialekt angeeignet, um eben nicht abgeschoben zu werden. Das heißt, sie macht ein Thema auf, das sehr präsent ist in der Gesellschaft, verpackt das mit Humor und Dialekt. Warum meinst du, kommt das so gut an?
Ja, weil ein wahnsinnig tiefgängiges, humanistisches Thema mit Humor verpackt natürlich besser ankommt, als wenn ich den erhobenen Zeigefinger hebe. Der rhetorische Grundsatz ist ja, das ist ja auch die Grundidee meiner Figur Hein Hansen, den du kennst, den Fischverkäufer, der ja mit viel Spaß über ernsthafte Themen spricht. Und dem liegt dieser Grundsatz zugrunde, dem Clown hört man lieber zu als dem Propheten. Und gerade die junge Dame, die sollten wir unbedingt in den Shownotes verklicken, das ist ein TikTok. Das ist eine, man sieht eben deutlich, dass sie ihre Wurzeln im asiatischen Raum hat, aufgrund ihrer Äußerlichkeiten. Und man hört halt wunderbar ursprünglich geprägten schwäbischen Dialekt. Und warum? Ja, weil die in Schwaben groß wurde. Die ist dort geboren und groß geworden, wie das heute ja völlig üblich ist. Völlig gleich, wo du deine Wurzeln hast. Du wirst in dieses Land geboren, du lernst die Sprachkultur kennen. Und gerade hier in der Region ist das Schwäbische ja sehr ausgeprägt. Und es ist einfach süß zu sehen, wie dieses junge Mädchen dann im breitesten Schwäbisch mit einem wunderbar großartigen Selbstbewusstsein und einem, wie ich finde, auch sehr authentischen Sendungsbewusstsein dann ihre Witzchen macht dort. Und jetzt kommen natürlich Idioten, nennen wir es doch beim Namen. Ne? Also so richtige Vollnazis, yes, die sagen, ah, du willst nicht abgeschoben werden, deswegen lernst du jetzt Schwäbisch. Ja. Wie es um die Bildungshintergründe des Rechtsextremisten, insbesondere Milieu in Deutschland gestellt ist, weiß man ja, wenn man sich die Grammatik dieser Kommentarspalten mal anschaut. Das ist ja Hanebüchen, was die da teilweise raushauen. Also da stimmt nichts, Groß- und Kleinschreibung nicht, da stimmen die Kommas nicht. Und da siehst du wirklich, dass irgendein Vollhorst in irgendeiner dunklen Gegend Deutschlands, die politisch braun geprägt ist, meint jetzt ihr, dieser gebildeten Frau, erklären zu müssen, wie die Welt funktioniert. Und das ist schön, dass sie dieser Sache mit so viel Humor und Freude begegnet. Ich finde es großartig. Und das ist einfach das beste Mittel, um schwere Themen zu transportieren, ist tatsächlich Humor.
Genau, sie hätte ja jetzt auch eine Fachansprache halten können und alles auf Hochdeutsch und ganz akkurat aussprechen können, hätte aber wahrscheinlich nicht die Wirkung dann im Außen und die Aufmerksamkeit vor allem, wie dass sie das jetzt mit Humor und eben Dialekt kombiniert, mit ihrer eigenen Persönlichkeit dahinter.
Genau.
Ja. Andere Frage noch dazu. Warum wirken denn einige Dialekte attraktiver als andere? Was ist da denn deine Einschätzung dazu?
Genau. Also erstmal gibt es grundsätzlich bei jedem Einzelnen kommen unterschiedliche Dialekte unterschiedlich an. So wie unterschiedliche Menschentypen eben auch ankommen. Gehen wir mal aufs Einfachste zurück, der Biologie. Warum stehen manche Männer auf blonde Frauen und andere stehen auf dunkelhaarige? Manche stehen auf dunkelhäutige? Manche stehen... Das ist halt unglaublich individuell geprägt und hat massiv viele Gründe, die dort zusammenkommen. Und so ist natürlich auch der Sound einer Sprache. Auch der Druck, wie ein Mensch spricht. Die Extrovertierten sprechen mit mehr Druck, Lautstärke. Und die Introvertierten sind eher leiser, haben weniger Druck in der Stimme. Auch das schafft bei dem anderen natürlich sofort Rezeptoren. Und die werden dann entsprechend eingeordnet. Jetzt ist es grundsätzlich so, das wissen wir seit der Siegel-Studie 1974, dass Menschen, die uns ähnlich sind, dass wir die grundsätzlich sympathischer finden. Wenn du jetzt aber zum Beispiel wie ich in Norddeutschland an der Ostsee in der Nähe von Kiel groß wär's und dort spricht man so ein Werner-Plattdeutsch, ne? Die Älteren werden sich erinnern, Werner, die Comichefte und die wunderbaren Zeichentrickfilme von Brösel. Und wer damals nicht so geschnackt hat, wie die Leute in ihren Büchern oder in den Filmen, der war ja quasi raus, der gehörte schon nicht mehr dazu, weil das so ein Megatrend war. So, die damals jetzt in einer prägenden Zeit, vielleicht gerade die Pubertät als junger Erwachsene, sich mit diesem lustigen Humor auseinandergesetzt haben und dann ins Kino gehen, so einmal im richtig breiten Hochdeutsch, breiten Plattdeutsch reden hören und sich im Kino kringelig lachen oder beim Buchlesen kringelig lachen, die haben natürlich dann eine sympathische Verbindung dazu. Ob das jetzt zu ihrem Sprachsound Nähe hat, ihres eigenen Dialektes oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Oder anderes Beispiel. Da ist dieser Onkel, der in Bayern lebt und vielleicht sogar dort aus Gründen geboren wurde und der kommt zu Besuch oder der Freund der Familie. Und das ist einfach auch ein unwahrscheinlich netter Kerl. Oder die Tante, die ist eine unwahrscheinlich lustige Tante. Und die kommt zu Weihnachten und zu Ostern und spricht in ihrem breiten Dialekt und verbreitet in der Familie Freude. Dann finde ich grundsätzlich, weil ich einfach diese Erfahrung dann auf andere projiziere, grundsätzlich Freude daran, diesen Dialekt zu hören. Also individuell ist das sehr, sehr unterschiedlich und hat seine Gründe dann meistens in der Prägung zu finden. Aber auch insgesamt gibt es Sprachsounds, die gut ankommen. Und jetzt wage ich mal eine Theorie. Die Dialekte, die nicht so gut ankommen, da gibt es ja Studien drüber. Der unbeliebteste Dialekt ist nicht sächsisch, wie die meisten denken, sondern tatsächlich schwäbisch. Okay. Das ist der unbeliebteste Dialekt. Und wenn ich mir die Sachsen und die Schwaben so anschaue, und vor allen Dingen auch anhöre, aber auch anschaue, dann sind das schon auch so ein Stück weit Eigenbrötler. die vielleicht ja sogar, das würde ich jetzt mal die Soziologen hier antriggern, ob die das behaupten können, weil das ist nur eine These, vielleicht ja sogar ein bisschen mehr in ihrer Region geblieben sind und verharrt sind und sich selber auch irgendwie ganz gut fanden. Also vielleicht ja auch mit einem überbordenden Selbstbewusstsein aufgetreten sind, dass sie sich nicht so vermischt haben wie andere Kulturen. Mm. Und natürlich sind es auch kleine Regionen, das kommt ja auch noch dazu. Und die alleine schon durch die Größe des Dialektsprachraumes nicht so viel andocken konnten an andere, wäre die zweite These. Und dadurch wird diese Sprache, dieser Dialekt, diese Mundart eben nicht so stark gestreut und auch nicht so gerne von anderen gehört. Gegenbeispiele. Die großen Regionen sind natürlich das Norddeutsche, das Plattdeutsche, mhm. Wir haben Schleswig-Holstein, wir haben Mecklenburg-Vorpommern, wir haben die große Millionenstadt Hamburg, wir haben die Lüneburger Heide, das nördliche Niedersachsen, die ganze Küstenregion inklusive Ostfriesland mit ihrer wunderbaren Figur Otto Walkes als Flagge voran. Ja. Das ist ein Riesenraum und Achtung, Sarah, ein Urlaubsraum, in den die anderen hinfahren und gerne Urlaub machen. Das heißt, die verbringen dort die entspannteste Zeit ihres Jahres. Sie müssen nicht arbeiten. Sie gehen abends mit Leuten aus, haben eine gute Zeit, lachen viel im Urlaub, sind gelöst und entspannen und hören dann ständig diesen Sprachsound. Das macht natürlich auch wieder etwas Prägendes mit den Menschen. Zweitbeliebteste Dialekt nach dem Plattdeutschen ist das Bayerische. Und wo fahren die Leute hin, am meisten zum Urlaub machen? Ins Bayerische. Die Bayerischen würde ich, in die Berge. Achtung, These 1, wieder so in dieses... Die Bayerischen würde ich wieder so These 1 in dieses eigenbrötlerische Mir san mir, ist ja auch so ein Ausspruch eines deutschen Fußballvereins. Ne? Wir sind wir und bloß die anderen und wir sind, da kommt ja auch so ein bisschen mit, wir sind besser wie die anderen. Und das Arrogante unterstellt man ja auch den Münchnern in ihrer Sprach- und Wirkkultur sehr, sehr stark. Aber weil die Leute dort so viel Urlaub machen und dort eben eine gute Zeit haben, findet diese Sprachvermischung dann statt und damit kommen die, daher kommen dann auch die Sympathiewerte. Das sind Dinge, die sind wichtig und sie spielen natürlich korrelierend eine ganz, ganz große Rolle. Wichtig für den Einzelnen, der jetzt Mundart spricht, ist Folgendes, ist völlig wurscht, weil die Wirkung des einzelnen Menschen, seine Persönlichkeit, wie er sie nach außen trägt, Nutzen schafft, für andere Menschen umgänglich ist im Umgang mit anderen Menschen, ist für die Wirkung des Einzelnen viel, viel wichtiger, als welche Mundart ich spreche. Das ist auf einer ganz anderen Dimension zu Hause. Deswegen muss ich der Einzelne keinen Kopf machen und korrelierend habe ich das gerade eben mal versucht, so ein Stück weit einzuordnen.
Genau, sehr cool. Sehr wichtiger Satz. Also für alle nochmal kurz zurückspulen und noch einmal genau diesen Satz anhören. Das ist nämlich dann genau. Sehr wichtig. Jetzt haben wir darüber gesprochen, was denn Dialekt jetzt gerade so zum Trend gemacht hat und wie attraktiv er auch für uns auf und warum er für uns der eine attraktiver ist und der andere weniger. Genau, welche Rolle das gespielt hat hier auch im Bildungssystem. Das Ganze mal aufgegriffen. Vielen Dank erstmal, Michael, dafür für die heutige Folge und die Aufnahme und deine Expertenmeinung dazu. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mich darüber mit dir auszutauschen. Last but not least, möchtest du noch einen Schlusssatz dazu loswerden? Wieso es gerade boomt oder noch irgendwas zum Thema Dialektik gerade für dich wichtig ist in der Kommunikation? Beziehungsweise, mir fällt noch ein.
Ja.
Das Thema mit Dialekt und Humor bearbeiten wir ja auch in eins deiner Seminare, und zwar auf Rhetorik 3. Warum Humor und Aussprache und Dialekte da so wichtig sind. Genau, wer da vielleicht einfach mehr Infos haben möchte, kann ja einfach mal unter den Kommentaren mit reinschreiben und dann kommen wir da gerne in den Austausch damit. Oder was sagst du
dazu? Das ist eine sehr gute Idee. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Und was mir eben wichtig ist, tatsächlich gibt es auch hier Studien drüber, dass die Leute es mögen, bei Vorträgen insbesondere, wenn man hört, aus welcher Region man kommt. Und das ist das, was wir in Teil 3 dann eben auch bearbeiten. Was jetzt für den Niedersachsen natürlich eine schlechte Nachricht ist, weil die ja so ein perfektes Schuldeutsch sprechen und gar keinen eigenen Dialekt, keine hörbare Mundart mehr haben, sondern da ist das Hochdeutsche ja zu Hause. Ne? So, aber wenn du jetzt so ein bisschen raushören lässt, aus welcher Region du kommst, dann finden die Leute das zugänglicher. Und warum das so ist, da müssen wir nur auf wunderbare alte deutsche Sprüche hören, wie zum Beispiel einer meiner Lieblingssätze ist ja, Perfektion weckt Aggression. Jemand, der sich an einem perfekten Menschen misst, kann eigentlich nur verlieren. Das ist das eine. Ja. Und das zweite ist eben, was der deutsche Volksmund sagt, kleine Fehler machen sympathisch. Und diese beiden Aussprüche bedienen sich natürlich direkt, und das ist jetzt Dialektik. Dialektik hat ja nichts mit dem Dialekt zu tun. Das ist jetzt Dialektik. Aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet kommen wir dann meistens auch aus der These und der Antithese zu einer guten Synthese. Perfektion weckt Aggression, stimmt. Und von der anderen Seite betrachtet heißt es, kleine Fehler machen sympathisch. Und ich finde eben nicht, dass Mundart ein Fehler ist, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde es schön und mag diesen Trend sehr, dass die Leute sich wieder mit dem Ursprung ihrer Sprache, ihrer Mundart beschäftigen. Das ist großartig.
Ja, genau. Und was uns jetzt interessiert ist, was ist denn deine Meinung da draußen zu Mundart, Dialekten etc.? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Pack es gerne unten irgendwo in den Kommentaren rein, wenn du noch Fragen dazu hast oder dir auch Trends auffallen in Social Media, die mit Kommunikation und Rhetorik zu tun haben. Packt sie uns gerne rein. Wir freuen uns da auf einen angeregten Austausch mit euch, Michael und dich. Ja, freue ich auch mich drauf, ganz bald wiederzusehen, beziehungsweise zur nächsten Podcast-Folge online, dann spätestens in einer Woche. Und bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit und euch da draußen auch.
Ebenso, wir freuen uns auf Fragen und Kommentare. Bis dann. Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me.